Schon wieder ist eine Woche vorbei und wir treffen uns am Montag wieder zum PTA Heute Podcast. Herzlich willkommen. Es ist die Woche der Expo Farm und mit besonders großer Spannung erwarte ich dieses Jahr die angekündigte Apothekenreform durch Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen. Ja, dazu wird es morgen auf dem Deutschen Apothekertag weitere Infos geben. Mal schauen, ob es wirklich die große Reform wird, die wir brauchen und erwarten. Aber bis dahin gibt es noch andere wichtige Dinge, über die wir reden müssen. Zum Beispiel über Rezepte, die euch als PDF erreichen. Darf man die beliefern und warum steht da häufig Cannabis drauf? Dann geht es um Nebenwirkungen von Pregabalin und um das Absetzen von Antidepressiva. Und auch ein Blick in die Drogerie wird heute geworfen. Die Gesundheitschecks bei DM stehen in der Kritik. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Ja, es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht auf Social Media irgendeine Werbung angezeigt bekomme, in der mir ein Influencer mit zweifelhafter medizinischer Ausbildung empfiehlt, mir Medizinalcannabis über irgendeine Plattform zu besorgen. Mittlerweile gibt es echt viele Plattformen, über die man Rezepte für dieses verschreibungspflichtige Arzneimittel bekommen kann. Und zweifelhaft ist auch, ob es da wirklich eine Unterscheidung zwischen Freizeit und medizinischem Gebrauch gibt. Auch dieser Anamnese-Fragebogen, den man ausfüllen muss, der hindert jetzt nicht unbedingt daran, Cannabis für nicht-medizinische Zwecke zu beziehen. Denke ich zumindest. Das BMG scheint da ähnlich zu denken. Inzwischen hat es einen Referentenentwurf vorgelegt, um die Auswüchse der Medizinal-Cannabis-Plattformen einzudämmen. Die Apothekerkammer Nordrhein, die ist da schon ein bisschen weiter und zögert nicht, gerichtlich gegen die Plattformbetreiber vorzugehen. Auch um zu zeigen, dass ein gesetzgeberisches Eingreifen notwendig ist. Der jüngste Erfolg der Apothekerkammer Nordrhein ist eine einstweilige Verfügung gegen den Betreiber der Plattform CannaZen. Das Landgericht Köln hat diese ohne mündliche Verhandlung erlassen. Konkret wird untersagt, über die Plattform CannaZen Verschreibungen für Medizinalcannabis zu vermitteln, wenn diese keine eigenhändige Unterschrift des Verordners aufweisen, beziehungsweise bei E-Rezepten dann keine qualifizierte elektronische Signatur tragen. Die Rezepte kamen nämlich als PDF-Datei zu den Bestellern, und zwar ohne eigenhändige Unterschrift oder qualifizierte elektronische Signatur des Verordners. Damit erfüllten sie nicht die gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Verordnung. Laut Gerichtsbeschluss ist es eine unlautere geschäftliche Handlung, Rezepte, die nicht gesetzmäßig zustande gekommen sind, im Wettbewerb zu verwenden. Da einige dieser Plattformen aber mit Apotheken zusammenarbeiten, sollte man dringend daran denken. Dieses Urteil hat nicht nur Konsequenzen für die Plattform selbst, sondern auch für Apotheken, die solche Rezepte bedienen. Der Rechtsanwalt der Apothekerkammer Dr. Morten Douglas sagt dazu, wird Medizinalcannabis auf Vorlage eines Dokumentes abgegeben, das nicht den formalen Anforderungen entspricht, etwa einem einfachen PDF, dann liegt keine ordnungsgemäße Verschreibung vor, mit der Folge, dass die Abgabe ohne Verschreibung erfolgt, einschließlich der sich daraus ergebenden strafrechtlichen Konsequenzen. Apotheken, die weiterhin solche Dokumente als Verschreibungen akzeptieren, können sich sowohl strafrechtlich als auch berufsrechtlich erheblichen Konsequenzen ausgesetzt sehen. Und die Konsequenzen, von denen Herr Dr. Douglas spricht, wären Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Da wir gerade bei Medikamenten sind, die missbräuchlich verwendet werden können, sprechen wir doch direkt mal über Pregabalin und Gabapentin. Beide Substanzen wirken schmerzreduzierend und antikonvulsiv. Aber sie werden auch mit möglichen kardiovaskulären Nebenwirkungen wie peripheren Ödemen und Herzinsuffizienz assoziiert. Zusammenhängen könnte das damit, dass die Wirkstoffe auch an Calciumkanälen in Arterien und ventrikulären Herzmuskelzellen binden. Pregabalin weist dabei eine höhere Bindungsaffinität auf. Deshalb könnte das Risiko für eine Herzinsuffizienz verglichen mit einer Gabapentin-Anwendung höher sein. Um herauszufinden, ob so eine Annahme stimmt, muss man natürlich Studien durchführen. Auch zu dieser These gab es eine. In einer retrospektiven Kohortenstudie aus den USA verwendeten WissenschaftlerInnen Daten von über 246.000 Medicare-Versicherten ohne Herzinsuffizienz in der Vorgeschichte. Sie fokussierten sich auf eine Population mit Probanden im Alter von 65 bis 89 Jahren, die aufgrund ihres Alters ein vergleichsweise hohes Risiko für eine Herzinsuffizienz haben. Die Forschenden simulierten anhand der Daten eine hypothetische randomisierte klinische Studie. In dieser bekamen 18.622 Probanden erstmalig Pregabalin und 227.615 bekamen Gabapentin gegen chronische Schmerzen verordnet. Um mögliche Störfaktoren auszuschließen, führten sie eine Gewichtung anhand von 231 Kovariaten, also zusätzlichen Variablen, durch. Die simulierte Nachbeobachtung erfolgte über einen Zeitraum von 114.113 Personenjahren. In diesem wurden 1.470 PatientInnen wegen Herzinsuffizienz im Krankenhaus eingeliefert oder in der Notaufnahme aufgenommen. Für Pregabalin-Anwendende lag die Herzinsuffizienzrate dabei bei 18,2 pro 1.000 Personenjahren. Für Gabapentin-Anwendende hingegen nur bei 12,5. In weiteren Analysen werteten die Forschenden das Risiko für bestimmte Untergruppen aus, unter anderem für PatientInnen mit einer kardiovaskulären Vorerkrankung. Auch in dieser Untergruppe war das Risiko für eine Herzinsuffizienz unter Pregabalin mit 41,1 pro 1000 Personenjahren im Vergleich zu Gabapentin mit 23,3 pro 1000 Personenjahre erhöht. Die AutorInnen schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, dass vor allem bei älteren PatientInnen kardiovaskuläre Risikofaktoren vor einer Pregabalin-Verordnung erfasst werden sollen und die Behandelten über Nutzen und Risiken der Therapie gut aufzuklären sind. Und aus der letzten Woche wissen wir ja noch, dass verschiedene andere Arzneimittel, die gleichzeitig eingenommen werden, ebenfalls zu diesen oder ähnlichen Nebenwirkungen führen könnten. Ja. Das war der Hinweis, die letzte Folge zu hören, wenn ihr die verpasst habt. So, neues Thema. Jährlich erkranken etwa 8,2%. Das heißt, 5,3 Millionen erwachsene Deutsche an einer Depression. Das heißt, etwa jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland ist davon betroffen. Laut der nationalen Versorgungsleitlinie sind entsprechende Arzneimittel und Psychotherapie die beiden wichtigsten Behandlungssäulen bei einer Depression. Im Deutschlandbarometer Depression gaben rund 62% der Betroffenen an, dass sie Antidepressiva einnehmen. Und da kennen wir aus der Apotheke, glaube ich, die unterschiedlichen Behandlungsschemata. Manchmal werden Antidepressiva nur für eine kurze Zeit verordnet und andere Betroffene müssen die Arzneimittel über einen längeren Zeitraum einnehmen. Und immer wieder gibt es den Hinweis, auch von uns, Antidepressiva nicht plötzlich absetzen, weil unter anderem das Suizidrisiko steigen kann und auch andere Nebenwirkungen möglich sind. Und auch das verunsichert viele, die Therapie überhaupt anzufangen. Wir schauen uns jetzt mal mit Hilfe der Charité Universitätsmedizin Berlin und der Uniklinik Köln an, was genau auftreten kann und wie oft. Erster wichtiger Punkt: Antidepressiva machen nicht abhängig, zumindest nicht nach formaler Definition. Denn anders als bei zum Beispiel Cannabinoiden oder Alkohol führt die Einnahme von antidepressiven Substanzen nicht dazu, dass der Körper für denselben Effekt eine immer höhere Dosis braucht. Nach Beendigung der Therapie kann es lediglich zu Absetzsymptomen wie Schwindel, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen kommen. Nach dem Absetzen von Antidepressiva leidet etwa ein Drittel der PatientInnen unter Symptomen wie Schwindel, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Übelkeit, Schlaflosigkeit. Allerdings ist die Hälfte der Symptomatik auf eine negative Erwartungshaltung zurückzuführen. Das sind zumindest die Ergebnisse einer Metastudie, die in einem Fachjournal veröffentlicht wurden. Professor Bethge und Dr. Jonathan Hinsler sind beide Leiter der Arbeitsgruppe Evidence-Based Mental Health an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité. Für die Untersuchung haben sie und ihr Forschungsteam die bestehende Studienlage neu analysiert und eine Meta-Analyse durchgeführt. Dafür haben die Forschenden Daten aus rund 79 Studien berücksichtigt, in denen die Häufigkeit von Absetzsymptomen gängiger Antidepressiva sowie vom Placebo analysiert wurde. Und insgesamt kamen jetzt Daten von rund 21.000 PatientInnen zusammen, die entweder ein Antidepressivum oder ein Placebo-Medikament abgesetzt hatten. Die meisten Teilnehmenden bekamen die Antidepressiva übrigens aufgrund von Depressionen oder Angststörungen verordnet. Der Meta-Analyse zufolge berichteten rund 31% der Teilnehmenden von mindestens einem Absetzsymptom. In der Placebo-Gruppe waren es 17% der Teilnehmenden. Die Forschenden schließen dabei aus, dass der Zeitraum der Einnahmedauer, beispielsweise 3 Monate oder ein Jahr, einen Unterschied macht, ob Absetzsymptome auftreten. Die Forschenden schlussfolgern daraus, dass etwa 15%, also ca. jede 6. bis 7. Person, echte Absetzsymptome bei einer antidepressiven Therapie erfährt. Bei den anderen Fällen handelt es sich unter anderem um Nocebo-Effekte oder um Beschwerden, die unabhängig vom Behandlungsende auftraten. Dr. Jonathan Hensler betont, dass in der Placebo-Gruppe medikamentöse Effekte auszuschließen sind. Die Symptome sind also entweder darauf zurückzuführen, dass sie zufällig unabhängig von der Therapie auftraten oder eine Folge des Nocebo-Effekts sind. Wie aus den Studiendaten hervorgeht, litt etwa eine von 35 Personen, also knapp 3%, unter schweren Beschwerden nach dem Absetzen von antidepressiven Substanzen. Außerdem ließen die Studienergebnisse darauf schließen, dass das Risiko von Symptomen bei bestimmten Antidepressiva höher ist als bei anderen. Beim Absetzen der Wirkstoffe Desvenlafaxin oder Venlafaxin, Imipramin und Escitalopram traten am häufigsten, nämlich in 40% der Fälle, Beschwerden auf. Bei Imipramin, Paroxetin und Desvenlafaxin, Venlafaxin waren die Symptome meist sogar stärker als bei anderen. Einige häufig verwendete Stimmungsaufheller, wie das bekannte Mirtazapin oder auch Bupropion und Amitriptylin, wurden in der Studie nicht berücksichtigt. So, abschließend können wir sagen, das Absetzen von Antidepressiva sollte immer unter ärztlicher Rücksprache erfolgen. Alle Symptome, die den Betroffenen Unbehagen oder Sorgen bereiten, sollten ernst genommen und durch einen Arzt individuell untersucht bzw. behandelt werden. So, während ich hier heute so an meinem Tisch sitze, in mein Mikrofon spreche, schaue ich aus dem Fenster und man könnte irgendwie denken, ja, der Sommer ist jetzt offiziell vorbei. Heute Morgen war es schon ziemlich dunkel um 7 Uhr und es regnet die ganze Zeit. Und da kommt bei mir sofort die Frage auf, habe ich denn meinen Sommer gut genutzt? War ich viel draußen? Bin ich braun geworden? War ich im See baden? Habe ich Eis gegessen? Tja, wer seinen Sommer definitiv gut genutzt hat, das ist die Drogeriekette DM. Seit diesem Sommer finden KundInnen dort neben Kosmetik und Nahrungsergänzungsmitteln nun auch Gesundheitsdienstleistungen direkt im Markt. Ob Hautscreening, Sehtest oder umfassende Blutanalyse, DM positioniert sich als vermeintlicher Gesundheitsnahversorger. DM arbeitet dabei mit verschiedenen Kooperationspartnern, unter anderem Telemedizin-Plattformen, dann auch Startups wie Aware Health oder Augen- und HautärztInnen. Das Angebot ist bewusst niedrigschwellig, flexibel buchbar und richtet sich an Selbstzahler. Preise und Leistungen sind klar definiert, die Ergebnisse meist digital abrufbar. Aber diese Leistungen stehen in der Kritik. Nehmen wir mal das Augenscreening. In Kooperation mit Scleo Health können KundInnen für 14,95 in ca. 6 Minuten einen Sehtest und Messung von Netzhautparametern durchführen lassen. Ein Telemedizin-Team, welches FachärztInnen für Augenheilkunde beinhaltet, wertet die von einer KI analysierten Aufnahmen aus und validiert diese. Laut Scleo Health können beim Screening Erkrankungen wie etwa Glaukom, diabetische Retinopathie oder altersbedingte Makuladegeneration erkannt werden. Aber Fachgesellschaften betonen, das KI-gestützte Screening ersetzt weder eine umfassende augenärztliche Untersuchung, noch könne es Erkrankungen wie Glaukom oder Makuladegeneration zuverlässig erkennen. Dann gibt es noch die Hautuntersuchungen und Hautscreenings, etwa zur Früherkennung von Hautkrebs. An Tablets, direkt am Markt oder per Handy, gibt eine kostenlose KI-Hautanalyse Auskunft über den Hautzustand und Hauttyp. Produktempfehlung der DM-Eigenmarke gibt es dann direkt im Anschluss. Wer aber sein Ekzem, Hautausschlag oder Muttermal näher untersuchen lassen möchte, der lädt beim Kooperationspartner Dermanostik Fotos seiner Hautveränderung hoch und füllt einen Fragebogen aus. Die Preise variieren ab 28 Euro aufwärts, je nachdem, ob zum Beispiel ein individueller Pflegeplan oder eine ärztliche Verlaufskontrolle gewünscht wird. Die Aufnahmen werden von TeledermatologInnen beurteilt, Therapieempfehlungen ausgesprochen und sogar Privatrezepte ausgestellt. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft warnte jüngst, dass diese Untersuchungen mit professioneller Dermatologie nichts zu tun hätten. Ein Hautkrebs-Screening sei komplex und erfordere zum Beispiel eine Ganzkörperuntersuchung durch erfahrene Fachärztinnen. Das geht über die Begutachtung einzelner Läsionen hinaus. Eine digitale Beurteilung von Fotos könne außerdem wichtige Parameter wie Tastbefund, Hautstruktur oder Kontext anderer Veränderungen nicht berücksichtigen. Das könnte zu falscher Sicherheit führen, warnt auch die Bundesärztekammer. Wenn Hautveränderungen übersehen werden oder harmlose Pigmentmalen unnötige Ängste auslösen, sei der Nutzen für die PatientInnen fraglich, sagen sie. Und auch im Bereich Blutabnahme für Blutbild und Co. geht DM neue Wege und auch das steht in der Kritik, fast sogar die stärkste aller Kritiken. KundInnen können online oder vor Ort einen Termin buchen. Die Blutentnahme erfolgt in einem abgetrennten Bereich durch medizinisch geschultes Fachpersonal des Kooperationspartners Aware Health. Zur Auswahl stehen verschiedene Pakete. Vom klassischen großen Blutbild für rund 10 Euro bis hin zu umfangreicheren Profilen, die Leberwerte, Cholesterin, Diabetesrisiko, Hormonstatus oder Mikronährstoffspiegel erfassen. Die Preise reichen dabei bis etwa 70 Euro. Die Proben werden dann an einem Partnerlabor weitergeleitet und dort nach den Richtlinien der Bundesärztegesellschaft für Qualitätssicherung analysiert. Die Ergebnisse stehen in der Regel nach 2 Werktagen digital über eine App zur Verfügung und beinhalten eine Erklärung der Ergebnisse sowie Gesundheitstipps. Optional ist eine telemedizinische ärztliche Nachbesprechung buchbar. Klingt erstmal gut. Aber hier gibt es jetzt gleich mehrere Faktoren, die eine Kritik daran rechtfertigen. Zum einen muss die Abnahme technisch korrekt durchgeführt werden. Präanalytische Faktoren wie unzureichende Desinfektion, zu lange Stauung oder unsachgemäße Handhabung und Lagerung der Probe können Laborwerte verfälschen. Transportzeiten und Temperaturbedingungen sind entscheidend. Vor allem in einer nicht-klinischen Umgebung besteht die Gefahr von Verzögerungen oder Schwankungen. Auch die Kommunikation mit den PatientInnen spielt eine Rolle. Wird vor der Abnahme ausreichend über Nüchternheit, Medikamenteneinnahmen oder Einflussfaktoren wie Alkohol, Drogen, Blutabnahme am Morgen, wird darüber informiert, um korrekte Ergebnisse zu sichern. Und offen bleibt auch die Frage, wie etwa mit einem Kreislaufkollaps umgegangen wird. In der Arztpraxis kann da ja sofort geholfen werden. Wie ist es bei DM? Auch wie die Blutwerte selbst interpretiert werden, wird von ExpertInnen kritisiert. Ohne ärztliche Anamnese und körperliche Untersuchung drohen Fehlinterpretationen, unnötige Verunsicherung oder im Gegenteil eine falsche Sicherheit. DM weist auf der Website in einem kurzen Satz übrigens darauf hin, dass alle genannten Tests kein Ersatz für eine ärztliche Diagnose seien. Allen Angeboten gemeinsam ist die telemedizinische Anbindung. DM wirbt mit kurzen Wartezeiten und schneller Befundübermittlung. Dieses Angebot schafft einen unkomplizierten Zugang zu Gesundheitsdaten, was insbesondere vor dem Hintergrund eingeschränkter Facharztversorgung in vielen Regionen erstmal attraktiv erscheint. Aber mehrere ärztliche Verbände, wie etwa der Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte in Deutschland, die SPIFA, die haben deutlich Kritik geäußert. In der Pressemitteilung vom 28. August 2025 warnt Dr. Dirk Heinrich, Vorstandsvorsitzender des SPIFA: Medizinische Diagnostik ist kein Konsumprodukt zwischen Babywindeln und Nagellack. Er betont, dass Diagnostik ärztliche Kompetenz, Verantwortung und eine individuelle Kontextbewertung erfordert. Wenn Angebote wie Augenscans oder Blutabnahmen in diesem Kontext ohne ärztliche Begleitung für wenig Geld bereitgestellt werden, liefere das nicht nur eine trügerische Sicherheit, sondern könne auch potenziell gefährliche Folgen haben und unnötige Kosten im Gesundheitssystem auslösen. Laut SPIFA dient dieses Angebot weniger der Gesundheitsvorsorge als vielmehr Marketingzwecken ohne echte Entlastung des Gesundheitssystems, aber mit möglichem Schaden für PatientInnen. Eine eindeutige gesetzliche Regulierung sei dringend notwendig. Medizinische Diagnostik und Vorsorgeuntersuchungen müssen in ärztlicher Verantwortung bleiben, so SPIFA. Und auch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg äußert Bedenken. Sie sagen, im Zentrum steht die Sorge um die unzureichende Nachsorge bei auffälligen Befunden. Es fehle an klaren Strukturen für die fachärztliche Integration und schnelle Weiterleitung der KundInnen an geeignete Anlaufstellen. Ohne solche Mechanismen erscheinen die Patienten Sicherheit gefährdet, weil potenziell relevante Befunde ohne angemessene Diagnostik oder Behandlung bleiben könnten. Während DM also das Ganze als niedrigschwelligen Zugang und Gesundheitsvorsorge proklamiert, sehen Fachgesellschaften vor allem Gefahren. Scheindiagnostik, fehlende Nachsorge und die Kommerzialisierung medizinischer Leistungen. Die Blutabnahme markiert dabei die Spitze der Diskussion, denn Laboranalysen ohne ärztliche Begleitung sind weniger Vorsorge, sondern vor allem ein riskantes Konsumprodukt. Und jetzt stellt euch mal vor, da kommt jemand in die Apotheke, hat vorher seine Blutwerte über die DM mitgeteilt bekommen, bemerkt irgendwo einen Mangel und steht dann bei uns in der Apotheke mit dem Befund und möchte sich dazu beraten lassen. Tja. Für uns gilt dann, PatientInnen über die Grenzen solcher Angebote informieren. Selbsttests sind keine ärztliche Diagnose. Auffällige Werte sollten nicht beschönigt werden, sondern zur fachärztlichen Abklärung geraten werden. Und was auch wichtig ist für die Zukunft und schon von vielen Apotheken aktiv unterstützt wird, mit ÄrztInnen in der Region Netzwerke aufbauen, um schnelle Betreuung bei Folgebedarf zu ermöglichen. Und da kann ich jetzt abschließend mal sagen, das gesundheitliche Netzwerk aus Apotheken und Arztpraxen in Deutschland, das hat sich bewährt, über Jahrzehnte hinweg. Aber wahrscheinlich ist es vielen Menschen unbekannt. Daher hier der Bogen zum Anfang. Ich bin gespannt, wie sich das morgen bei der Rede von Nina Wagen widerspiegeln wird und welche Reform ins Haus steht. Ich habe große Hoffnung. Nächste Woche reden wir darüber, ob sich meine Hoffnungen bewahrheitet haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hier treffen. Jetzt wünsche ich euch allen erstmal eine schöne Woche. Lasst euch nicht stressen. Und falls ihr zur Expo Farm fahrt, dann winkt mir gerne mal kurz. Da würde ich mich freuen. Da können wir uns auch kurz unterhalten. Und vor allem für euch alle, lasst es euch gut gehen. Gehabt euch wohl.